ARD.
Gegenwind für den Kanzler. Warum seine eigene Partei Friedrich Merz für seine Israel-Politik kritisiert.
In vielen Städten ein Rätsel, wieso werden Bäume vergiftet.
Höher, länger, bunter. Warum es immer mehr Menschen auf Mega-Kreuzfahrtschiffe zieht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Der Sommer ist zurück diese Woche und wir sind's auch. An diesem 11. August sagen Julia Barth und Philipp Lacomi guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen in die ARD-Audiothek oder auf welcher Podcast-Plattform ihr sonst zu uns gefunden habt.
Am Freitag hat Bundeskanzler Merz entschieden, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefern soll, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden können. Und seitdem stellen sich einige die Frage, lässt Deutschland Israel jetzt im Stich?
Es gibt da vor allem zwei Auffassungen. Die eine ist, wir müssen Israel unterstützen, auch mit Waffen, um sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen, die Israel ja angegriffen hat und das Land auch auslöschen will. Die anderen sagen, ja, im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen, da sterben einfach zu viele Menschen aus der Bevölkerung. Und deshalb muss Deutschland den Druck auf Israel erhöhen, damit das aufhört.
Es gibt seit vielen Wochen weltweit Protest von Politikern gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen, aber auch viele in der Bevölkerung sehen das kritisch, auch bei uns in Deutschland.
Das Ziel der israelischen Regierung ist ja eigentlich, die Terrororganisation Hamas zu bekämpfen, aber die humanitäre Lage in Gaza ist wirklich katastrophal, muss man sagen. Es gibt extremen Hunger, wenig sauberes Wasser und viele Länder finden sogar, dass Israel gegen das Völkerrecht verstößt. Selbst im Krieg müssen nämlich bestimmte Regeln eingehalten werden, zum Beispiel eben gegenüber der Bevölkerung.
Am Freitag hat Israel dann angekündigt, den Militäreinsatz sogar noch ausweiten zu wollen. Die Hauptstadt Gaza soll von Soldaten eingenommen werden und das kann dazu führen, dass dann auch noch deutlich mehr Zivilisten sterben.
Und diese Ankündigung hat dazu geführt, dass es noch am Freitag eine schriftliche Erklärung aus dem deutschen Kanzleramt gab, die, na, so grob zusammengefasst sagt, Stopp, so geht's nicht weiter, dann liefern wir keine Waffen mehr an Israel, die eben in diesem Gazakrieg eingesetzt werden können.
Ja, und das wussten vorher offensichtlich nicht alle. Anscheinend hat Friedrich Merz das nur im engsten Kreis abgestimmt. Denn es kam nicht nur für die deutsche Öffentlichkeit überraschend, auch in seiner Partei, der CDU, waren viele komplett überrumpelt. Und auch aus der Schwesterpartei CSU heißt es, damit weichen wir vom Kurs ab, den wir doch eigentlich jahrzehntelang in Deutschland in Sachen Israel gefahren sind.
Da vielleicht kurz zur Einordnung. Wegen der Verantwortung Deutschlands für den Holocaust gibt es eine sogenannte Staatsräson, so nennt sich das. Und das heißt, es gibt eine besondere Verpflichtung, jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels zu schützen. Das hat sich mal eine deutsche Bundesregierung so aufgeschrieben. Und deshalb hat Deutschland bereits jahrzehntelang auch Kriegswaffen an Israel geliefert.
Ja, das ärgert also einige sehr, dass es da jetzt einen Kurswechsel gibt. Vor allem in der Union sind sie zum Teil echt auf der Palme, weil sie nicht in diese Entscheidung eingebunden wurden und fürchten, dass Deutschland nicht mehr uneingeschränkt zu Israel steht. Da gab es dann gestern auch eine Art Krisentreffen in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU dazu.
Ja, Unruhe in der Union also. Auf der anderen Seite finden Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel, aber auch Politiker von den Grünen, Linken oder der AfD den Schritt richtig, den Merz da gehen will. Aus ihrer Sicht waren diese uneingeschränkten Waffenlieferungen nämlich ein Widerspruch zu den eigenen Werten und eben auch zum Völkerrecht. Und auch der Koalitionspartner SPD stellt sich hinter die Entscheidung von Friedrich Merz.
Trotzdem hat sich übers Wochenende viel Druck im Kessel angestaut. Friedrich Merz hat inzwischen sogar extra seinen Sommerurlaub unterbrochen und hat gestern in einem Interview mit den Kollegen von den Tagesthemen seine Entscheidung auch nochmal verteidigt.
Er hatte aber auch nochmal betont, es gibt keinen Kurswechsel. Deutschland unterstützt Israel seit 80 Jahren, hat er gesagt, und werde das auch weiterhin machen. Aber die Bundesregierung könne nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der hunderttausende zivile Opfer fordern könnte.
Merz hat im Interview auch eingeräumt, dass es jetzt Meinungsverschiedenheiten mit Israel gibt, aber eine Freundschaft müsse auch kritische Töne aushalten, hat Merz gestern in den Tagesthemen gesagt.
Unsere Kurznachrichten.
Die Außenminister der EU-Staaten sprechen heute über die Ukraine, um sich abzustimmen vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin, die sich ja am Freitag treffen wollen. Die Europäer wollen da nicht ganz außen vor bleiben, wenn ein Ende des Kriegs in der Ukraine besprochen wird. Die EU-Staaten befürchten nämlich, dass da Grenzen verschoben werden könnten und die Ukraine dadurch benachteiligt wird.
Immer mehr Menschen interessieren sich offenbar für einen Beruf, der mit Tod und Sterben zu tun hat. Der Bundesverband der Bestatter sagt, dass die Nachfrage nach Praktika und Ausbildungen in ihrer Branche zugenommen habe. Der Job hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Bestatterinnen und Bestatter kümmern sich nicht nur um die Körper der Verstorbenen, sie organisieren auch den Abschied und die Location, halten Trauerreden oder regeln zum Beispiel auch, was mit Social-Media-Konten der Verstorbenen passieren soll.
Der ehemalige Fußballnationalspieler Mats Hummels ist gestern Abend von seinem ehemaligen Verein Borussia Dortmund verabschiedet worden. Beim Testspiel gegen Juventus Turin durfte Hummels nochmal als Kapitän aufs Feld. Schon in der 19. Minute wurde er ausgewechselt, dabei aber groß gefeiert. Mats Hummels hat insgesamt 13 Jahre für den BVB gespielt. Vor einigen Wochen hat er seine Karriere bei seinem letzten Verein AS Rom beendet. Bei unserem nächsten Thema muss ich zugeben, dass mir schon jedes Verständnis dafür fehlt, dass es überhaupt ein Thema ist. Menschen, die Bäume vergiften, ganz gezielt und absichtlich.
Ja, so richtig kann man es sich irgendwie nicht erklären, wie Leute überhaupt auf die Idee kommen, das zu tun. Aber es gab in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich mehrere solcher Fälle, alle nach demselben Prinzip. Unbekannte Täter bohren Löcher in Bäume und füllen da Gift rein, sodass die zum Teil sehr alten Bäume so krank wurden, dass sie nur noch gefällt werden können.
Wie krank muss man sein, sowas zu tun? Warum? Wo ist da der Sinn?
Das geht gar nicht. Das ist also absolut undiskutabel.
Ich weiß nicht, wer gegen Natur oder gegen Umwelt ist. Das kann man eigentlich nicht verstehen.
Na, das waren Stimmen aus Bad Hersfeld in Hessen, wo 3 mehr als 50 Jahre alte Linden an einem Spielplatz vergiftet wurden. In Riedstadt in Hessen gibt es ein ganz aktuelles Beispiel. Da wurden gleich 10 Bäume vergiftet, darunter auch einer, der ein Naturdenkmal in der Stadt ist. Karl-Spengler-Eiche heißt dieser Baum. Und diese Eiche ist mehr als 200 Jahre alt. Und in Dannstadt-Schauernheim in Rheinland-Pfalz, da haben die Täter mit dieser Masche 4 Platanen getötet, die einem kleinen Dorffußballverein gehören. Und da kann ich die Fragen der Menschen schon gut verstehen. Wie krank muss man eigentlich sein, um sowas zu tun?
Ja, so richtig versteht man es nicht. Das Problem ist, noch gibt es, wenn überhaupt, nur Vermutungen, was die Baumvergifter antreibt. Denn viele Täter werden nicht erwischt und die Spurensuche gestaltet sich auch einigermaßen schwierig. Der Naturschutzbund NABU hat zumindest mal die Theorie geäußert, wer so einen Aufwand betreibt, der muss sich von einem abgestorbenen Baum irgendwie Vorteile erhoffen. Ist aber auch die Frage, welche Vorteile wären das, die man in so einem toten Baum sieht. Erklärt sich mir jetzt nicht ganz.
Nee, nicht so wirklich. Andere vermuten deshalb auch eher, das könnte so eine Art Mutprobe sein. Anleitungen für das Töten von Bäumen findet man inzwischen sogar im Internet. Aber ehrlicherweise muss man einfach sagen, noch ist das alles ein ziemliches Rätsel.
Über die Täter und ihre Motive wissen wir also noch nicht wirklich was. Was wir aber wissen, ist, dass durch das Töten von Bäumen ein Schaden für alle entsteht. Gerade in Städten brauchen wir Bäume. Das merken wir vor allem im Sommer. Nicht nur, weil man unter so einem Baum angenehm Schatten findet. Die sind grundsätzlich auch in der Lage, die Temperatur in Städten runterzukühlen. Übrigens um bis zu 8 Grad.
Da kann man sich schon vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt gut ist, wenn so alte, große, gesunde Bäume einfach umgebracht werden. Und um nochmal zu unserem Beispiel mit der 200 Jahre alten Karl-Spengler-Eiche in Hessen zurückzukommen. Da zeigt sich, wie dramatisch das ist. Die Baumsachverständige Daniela Antoni erklärt's.
Also bei klassischen Altbäumen gehen wir davon aus, da bräuchten wir ungefähr 400 Nachpflanzungen, die sowas ersetzen.
Boah, 400 neue Bäume, um das aufzufangen, ja. Was da mit der einen Eiche wegfällt, ist echt irre, ne?
So ganz verloren ist die Hoffnung noch nicht. Ganz vielleicht kann die Eiche noch gerettet werden. Die Feuerwehr versucht nämlich gerade das Gift zu verdünnen. Die Chancen, dass ein Baum trotz Vergiftung nicht stirbt, sind vor allem dann höher, wenn das möglichst früh entdeckt wird.
Wenn ihr also die nächsten Tage zwischendrin mal im Schatten von so einem Baum Sonnenpause macht, guckt vielleicht mal genauer hin, ob ihr so auffällige Bohrlöcher seht zum Beispiel oder ob Bäume krank aussehen. Und wenn ja, dann auf jeden Fall die Naturschutzbehörde informieren, denn wenn die früh genug einschreitet, ist noch nicht alles verloren.
Wenn Täter erwischt werden, fallen die Strafen gar nicht so hoch aus, wie sich das diese Menschen aus Hessen zumindest wünschen würden.
Je älter der Baum, desto höher sollte die Strafe sein.
Mindestens 5 Jahre Knast.
Ja, Knast kriegen die Täter für sowas wahrscheinlich nicht. Bäume werden juristisch als Sache eingestuft. Wer einen Baum vorsätzlich vergiftet, begeht also Sachbeschädigung. Dafür gibt es eher Geldstrafen. Nur in ganz extremen Fällen von Sachbeschädigung kann man bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Also 5 Jahre auf jeden Fall nicht. So hoch wie ein Hochhaus, 340 Meter lang und 41 Meter breit. absurde Dimension.
Ja, das ist groß.
Das sind die Maße der Disney Destiny, das neue Kreuzfahrtschiff, das am Wochenende die Bauhalle der Meyer Werft in Niedersachsen verlassen hat.
Und das ist ja immer ein ziemliches Spektakel, wenn so ein Schiff sozusagen zum ersten Mal öffentlich zu sehen ist. Auch dieses Wochenende sind viele deshalb extra nach Papenburg gereist, um dabei zu sein. Andrea Schick zum Beispiel, die ist aus dem Rheinland in den Norden gefahren und war vom Anblick dieses riesigen Koloss echt begeistert.
Also einfach diese Schönheit des Schiffes, es ist die Größe auch. Witzigerweise finde ich es von außen interessanter, als ich muss nicht unbedingt drauf sein, aber von außen finde ich es schön.
Andrea muss nicht unbedingt drauf sein. Tatsächlich haben viele andere aber nicht nur die Faszination, sich sowas anzugucken, sondern sie wollen auch mitfahren. Das zeigen die aktuellen Zahlen. Die Branche schätzt, dass in diesem Jahr mehr als 37 Millionen Menschen weltweit eine Kreuzfahrt machen werden. Und wenn man sich mal die Kurve der Passagierzahlen in den vergangenen 20 Jahren anguckt, die geht tatsächlich ganz kontinuierlich immer weiter nach oben, bis auf einen kleinen Knick bei Corona.
Und mit dem Klischee, dass das nur oder vor allem ein Urlaub für Rentner ist, damit müssen wir hier auch aufräumen. 2023 waren Kreuzfahrtpassagiere im Schnitt 46 Jahre alt. Da sind also auch viele Familien mit Kindern dabei, die aufs Schiff gehen, junge Paare oder auch Singles.
Am beliebtesten sind Kreuzfahrten übrigens in den USA. Europa kommt dann an Platz 2, danach Asien und Australien.
Und weil das offenkundig ein Markt mit guten Zukunftsaussichten ist, überschlagen sich die Anbieter auch mit dem, was es auf so einem Schiff zu erleben gibt. Die Disney Destiny, von der wir ja gerade gesprochen haben, möchte zum Beispiel mit Disney-Musicals, Kinovorstellungen, insgesamt 10 Pools und einer Wasserrutsche mit Filmanimationen pumpen.
Für all das braucht man natürlich Platz. Und auch das ist ein Trend. So Kreuzfahrtschiffe werden immer größer. Das aktuell größte der Welt heißt Icon of the Seas. Da passen 7600 Passagiere drauf. 7600. Das sind nochmal fast doppelt so viele wie auf der Disney Destiny. Und je mehr Platz so ein Kreuzfahrtschiff hat, desto spektakulärer und größer sind dann auch die Attraktionen. Kann man zwischen Achterbahnen, Kartrennstrecken oder ganzen Parkanlagen sich dann entscheiden.
Wahnsinn, oder? Und das alles dann auf offenem Meer. Wenn man das alles nutzen will, überlegt man sich möglicherweise zweimal, ob man bei jedem Landgang von Bord geht, um neue Städte und Länder kennenzulernen. Das war ja eigentlich mal der Grund, dachte ich zumindest immer, warum Kreuzfahrten überhaupt so attraktiv waren. Dass die Schiffe immer größer werden, hat allerdings auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Je mehr Passagiere draufpassen, desto geringer sind die Kosten pro Passagier. Das Schiff ist damit also wettbewerbsfähiger.
Diese riesigen Schiffe werden aber auch kritisch gesehen, weil sie die Umwelt verpesten. Einige Orte am Mittelmeer zum Beispiel wollen sie deshalb auch schon gar nicht mehr in ihre Häfen lassen, weil sie eben zu viele Schadstoffe ausstoßen und auch ja sehr, sehr viele Touristen mitbringen.
Das stimmt. Allerdings gibt es auch da eine neue Entwicklung. Die neueren Kreuzfahrtschiffe, wie die Disney Destiny zum Beispiel, fahren nämlich mit einem Flüssig-Erdgasantrieb. Das soll die Emissionen im Vergleich reduzieren.
Umweltschützer sind aber trotzdem skeptisch, weil sie sagen, dieses Flüssigerdgas ist sogar noch klimaschädlicher als der alte Marinediesel, der vorher genutzt wurde, weil mit dem Erdgas zwar weniger CO2 ausgestoßen wird, dafür aber mehr Methan und das sei eigentlich noch schlimmer für die Umwelt, sagt zumindest der NABU.
Aber die Umstellung, was den Treibstoff betrifft, ist nicht das Einzige, was getan wird. Die EU gibt nämlich ab 2030 außerdem vor, dass alle Schiffe, die im Hafen anlegen, also auch die Kreuzfahrtschiffe, Strom vom Land benutzen müssen, aus der Steckdose und nicht mehr Strom über Generatoren, die mit Treibstoff betrieben werden. Das ist ja auch schon mal was, aber klar, es bleibt natürlich dabei, klimaneutral werden Kreuzfahrtschiffe damit sicherlich nicht.
Ja, nicht, nee. Wo wir gerade gedanklich noch im Urlaub sind, am Freitag haben Annika und Moritz ja hier über kulinarische Mitbringsel aus dem Urlaub gesprochen und über das Phänomen, dass die zu Hause manchmal dann irgendwie nur noch halb so gut schmecken wie am Meer oder in den Bergen.
Oh ja, kenne ich. Von Wein zum Beispiel und von Käse. Ihr habt da offensichtlich unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Eleanor aus Berlin hat uns eine WhatsApp geschrieben und sie hat genau das erlebt. Vor 6 Jahren eine Flasche Pastis, also diesen Anis-Schnaps, aus dem Urlaub mitgebracht, weil der Drink beim Sonnenuntergang am Hafen von Marseille so herrlich lecker war. Und sie schreibt, die Flasche steht bei uns immer noch fast voll rum. Wir haben ihn einmal beim Sonnenuntergang hier getrunken. Auf unserem Balkon schmeckt er scheußlich.
Ja, kann man denken, wenn dann die Atmosphäre von Marseille nicht mehr da ist. Jenny aus Menden im Sauerland schreibt in ihrer WhatsApp, ich bringe mir aus den Niederlanden immer Cola mit Geschmack mit, weil die wirklich so schmeckt, wie es draufsteht. Schön künstlich nach Kokos, Pina Colada, Strawberry Cream, Coffee, Cherry. Das scheint also zu klappen. Bei Ayran, dem türkischen Joghurtdrink, ging sie aber anders. Also klappt nicht immer. Der hat in Deutschland nicht mehr mithalten können, hat sie gesagt.
Und Maria aus München hat uns gemailt. Sie schreibt, da meine Schwiegereltern mittlerweile in Mecklenburg wohnen, machen wir regelmäßig Urlaub an der Ostsee. Von meiner Schwiegermutter bekomme ich dann immer selbstgemachte Sanddornmarmelade geschenkt. Und mit der, sagt Maria, geht sie sehr sorgsam um, da sie weiß, wie viel Arbeit in so einem Glas steckt. Zudem schmecke sie äußerst lecker, und zwar egal, ob im Urlaub oder anschließend zu Hause.
Vielen Dank euch für die Geschichten an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr darüber, also immer, wenn ihr uns schreibt oder Sprachnachrichten schickt. Habt jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Wir sind morgen wieder für euch da. Bis dahin, ciao.
Macht's gut, tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.